Feline, ich muss zugeben, ich bin gerade nicht so konzentriert, wie ich gerne wäre. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so die ersten warmen Sommertage, dass ich irgendwie denke, ich könnte jetzt auch draußen an der frischen Luft sein. Oder einfach, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel auf dem Schreibtisch liegen.
Okay, Christine, erzähl mal, was ist genau los?
Also ich habe jetzt ein konkretes Beispiel, als ich gestern im Homeoffice saß und diesen Podcast vorbereitet habe. Da habe ich Durst bekommen. Ich bin aufgestanden in die Küche und anstatt direkt ein Glas Wasser zu trinken, habe ich gesehen, dass noch die Müslischalen vom Frühstück da stehen. Die musste ich dann natürlich als erstes mal abspülen. Dann haben sich aber Müslireste im Waschbecken abgesetzt. Das sollte ich dann natürlich auch gleich noch sauber machen. Im Hintergrund hat der Laptop gepiepst, irgendwelche E-Mails. Ich bin zurück zum Schreibtisch an den Laptop und ich habe gerade ziemlich viele Bücherstapel liegen, die alle sehr schön sind, aber die auch so ein bisschen sagen, du musst mich abarbeiten. Und ich wollte die dann mal zur Seite schaffen, damit die da nicht so rumliegen, während ich mich auf was anderes konzentrieren muss. Hab dann aber angefangen, das oberste Buch reinzulesen, weil mich die Sachen natürlich auch interessieren. Dann hat es wieder gepiepst, irgendeine E-Mail. Ich habe mich an den Laptop gesetzt und gedacht, so Christina, du wolltest ein Glas Wasser trinken. Du musst dich hier auf diesen Podcast konzentrieren. Und eigentlich hast du nichts davon gerade gemacht. Wie wäre es denn jetzt mal kurz auf Insta zu gucken, ob es vielleicht ein Video gibt, das einem so ein bisschen sagt, du bist damit nicht alleine? Naja, und dann hatte ich eben schon das Handy in der Hand. Und ich weiß
Ja.
nicht, du kennst es vielleicht auch jetzt nach unserer Recherche. Der Algorithmus kennt mich mittlerweile ziemlich gut.
Ja, der böse Algorithmus. Also, ihr habt es schon gemerkt, es geht heute hier in Was geht, was bleibt um ADHS. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Dafür haben wir jetzt ein paar Tage recherchiert, Christine und ich. Und mir ging es jetzt so, wir haben uns ja viel so Instagram-Content dazu angeschaut, viel Social-Media-Content von so den wichtigsten Aktivistinnen dazu. Und seitdem wird mir Werbung eingespielt. Also finde jetzt raus, ob du ADHS hast, werde ich gefragt, wird mir angeboten. Oder du hast ADHS, du brauchst jetzt dies und das. Also man ist schon schnell in so einer Spirale und das lässt einen gedanklich nicht mehr so leicht los. Also mein Handy jedenfalls glaubt, ich hab's und plötzlich kriege ich auch so meine Zweifel. Okay, ja, das, was die eine da beschreibt, diese Rastlosigkeit zum Beispiel oder dieses 1000 Hobbys anfangen und dann steht das Keyboard doch nur in der Ecke, das kenne ich sehr gut.
Es fällt wirklich auf, dass auf Social Media es eben super viele Videos zu diesem Thema ADHS gibt. Also allein bei TikTok hat der Hashtag ADHD, das ist so die englische Abkürzung für ADHS, 3,3 Millionen Beiträge. Und es ist aber auch gleichzeitig so, dass quasi, ich sag jetzt mal, in der echten Welt, im Medizinbereich, die Anzahl der ADHS-Diagnosen steigt. Und zwar gerade unter erwachsenen Frauen.
Und vielleicht ist das ja so dank Social Media sogar, also weil hier seit Jahren Aufklärung betrieben wird. Von einigen sehr engagierten AktivistInnen, die selbst ADHS haben.
Aber wir haben uns dann so ein bisschen gefragt, was bringt so eine gesundheitliche Aufklärung im Netz? Also kann das natürlich Vorteile haben, weil man von Dingen hört, von denen man vorher gar nichts wusste, aber kann es auch irgendwie problematisch sein, wenn man sich selber diagnostiziert? Und vor allen Dingen sind es nicht oft so ein bisschen immer so Anekdoten, die auf Social Media erzählt werden und wäre das dann nicht besser, dann direkt zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen?
Andererseits wissen wir alle, wie schwer es ist, so einen Termin in einer Arztpraxis zu bekommen gerade und auch überhaupt zu wissen, okay, das ist keine Eigenart, die mir manchmal das Leben schwer macht, sondern das ist wirklich eine Krankheit.
Und darüber wollen wir mit der Journalistin und Influencerin und Sachbuchautorin Angelina Börger heute in Was geht, was bleibt sprechen. Hallo Angelina.
Hallöchen, danke für die Einladung.
Bei dir war das ja so, dass du mit 29, also als erwachsene Frau, deine ADHS-Diagnose bekommen hast. Und du warst ziemlich erleichtert zu wissen, was das ist, dass das ADHS ist. Du hast auch ein Sachbuch geschrieben zu dem Thema Kirmes im Kopf und so heißt auch dein Instagram-Kanal Kirmes im Kopf. Da hast du knapp 100.000 Follower. Und um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, hören wir da mal kurz einen Ausschnitt aus einem Video.
Ich habe ADHS. Natürlich hasse ich mich regelmäßig selbst, wenn ich versuche, alles richtig zu machen, mal wieder nichts klappen will. Ich habe ADHS. Natürlich swipe ich nur auf Dating-Plattformen für den Dopamin-Kick. Ich habe ADHS. Natürlich suche ich jeden Tag erstmal nach der richtigen Gabel, bevor ich überhaupt irgendwas essen kann. Ich habe ADHS. Natürlich habe ich gerade noch meine Sachen und weiß dann plötzlich nicht mehr, wo sie sind.
Ja, das sind jetzt alles so Einblicke in deinen Alltag und auch teilweise sehr persönlich, was du so über dich verrätst. Angelina, fällt dir das manchmal schwer, dich so nackig zu machen vor fast 100.000 Menschen?
Überhaupt nicht. Also kein bisschen. Vielleicht hängt das irgendwo auch mit meiner ADHS zusammen, die ja häufig mit einer, ja, Impulsivität einhergeht. Und bei mir ist es dann oft so, dass ich erst handle und dann nachdenke. Und ja, ich glaube, das ist in dem Fall auch so, weil das dann einfach raus muss.
Trotzdem, weil du sagst, es fällt dir ganz leicht, wie nah geht einem das vielleicht aber doch so an schlechten Tagen, die man mal hat? Also wenn man ständig in Frage gestellt wird, weil dieser ADHS-Content, den wir uns so angeschaut haben, auch bei anderen, wirkt oft wie so ein Safe Space, also direkte Ansprache, man wird geduzt, ist so eine Stimmung von, hey, ihr kennt das sicher auch alle. Aber tatsächlich ist da ja schon auch viel Gegenwehr, viele Widerstände, viel Hass. Du hast selbst in einem Video nahegelegt, hey, entfolgt mir doch einfach, wenn ihr das anders seht.
Also ich muss schon sagen, dass ich mich in einer kleinen Bubble, in so einem safer Space befinde, dadurch, dass mir eben hauptsächlich Menschen folgen, die selber eine ADHS-Diagnose haben oder den Verdacht oder vielleicht jemanden im direkten Umfeld. Kritik gibt es aber natürlich auch immer wieder, vor allem dann, wenn es irgendwelche Beiträge gibt in Kommentarspalten. Aber ich bin gewillt, dem irgendwie immer was entgegenzusetzen und auch mit den Menschen in die Diskussion zu gehen, solange das eben eine vernünftige Art und Weise ist. Und lass das auf der anderen Seite auch nicht so richtig an mich ran.
Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen auf Social Media, dass man da, dass es überhaupt so den Raum oder die Option gibt, da in die Diskussion zu gehen. Und vor allem, das frisst ja auch wahnsinnig viel Energie.
Ja, also es ist schon sehr verkürzt natürlich, weil man auch nicht so viel Platz und Zeichen hat. Das Coole auf der anderen Seite ist eben dadurch, dass sich mittlerweile eben auch eine deutschsprachige Community gebildet hat, dass, ja, ich nenne es jetzt mal so locker, so eine Art Verteidigungsmodus dann anspringt, dass ich gar nicht immer in diese Diskussion gehen muss, sondern dass eben andere auch für das Thema einstehen.
Das heißt, deine Follower, deine Fans unterstützen dich dann auch.
Genau, richtig.
Ja. Bei mir kommt ganz schnell dieser Vergleich zu Long-Covid. Da gibt es ja auch so ein paar Aktivistinnen, die bekanntesten, Margarete Strokowski oder Visavi, die eben sehr viel so persönlichen Einsatz, mit sehr großem persönlichem Einsatz aufklären über Mental Health. Und ich habe einerseits Respekt dafür, andererseits auch so ein bisschen so ein Unverständnis oder diese Frage, wieso man sich das antut, quasi immer wieder erklären zu müssen, dass es das gibt überhaupt und was damit alles verbunden ist. Also es ist nicht eingebildet und es liegt nicht an einem selbst quasi. Ne? Hast du diese Fragen selber nie?
Doch, also ich weiß, ich kann dir aber auch ganz klar sagen, warum ich es tue. Neben all dieser, ich nenne es immer Quirkiness, die auch ganz wichtig ist, finde ich, mit Humor an die Sache ranzugehen und eben mal darüber zu sprechen. Kennt ihr das auch, wenn ihr zum dritten Mal irgendwie die Waschmaschine durchlaufen lasst oder euch mal wieder ausgesperrt habt oder was auch immer, die Termine falsch notiert habt? Gehört aber eben zu ADHS auch dazu. Und das ist eben dieser große Eisberg, der da so unter der Wasseroberfläche liegt, den viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass gerade eben eine späte Diagnose und wenig Unterstützung so im Laufe des Lebens dazu führen kann, dass sich eben ernsthafte Folgen daraus entwickeln können. Ernsthafte Erkrankungen, sowas wie Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Alkoholsucht und vieles, vieles mehr. Und eben auch die Zahlen der suizidalen Gedanken oder auch vollzogenen Suizide eben sehr hoch sind bei ADHS. Und deswegen ist es mir einfach so ein großes Anliegen, weil wenn ich weiß, selbst wenn ich jetzt nur eine Person erreicht habe, die dadurch sich auf den Weg macht, irgendwie sich um die eigene Gesundheit zu kümmern oder das Thema auch als außenstehende Person zu überdenken, dann ist es für mich ein guter Tag und dafür lohnt es sich für mich immer.
Ja, wir haben dazu auch mal noch mit einem Experten für ADHS gesprochen, einem Arzt, einem Psychiater, und zwar ist es der Psychiater Julian Hellmann-Regen. Er ist Oberarzt an der Berliner Charité und er leitet dort die Spezialambulanz für ADHS im Erwachsenenalter, was ich eben total interessant fand, was du jetzt eben auch, quasi wo du dich ja auch wiederfindest, weil du es ja auch als Erwachsene erst diagnostiziert bekommen hast. Und er hat auch dazu gesagt, dass es sehr wichtig ist bei ADHS, dass man differenziert, wie ausgeprägt eigentlich die Symptome sind.
ADHS im Erwachsenenalter ist dann eine Fortsetzung der in der Kindheit beginnenden neurobiologisch gut begründeten Störung, gekennzeichnet durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität sowie auch ja, Aspekte von emotionaler Instabilität. Das ist ja relativ gut bekannt, ja, dass eine Krankheit natürlich, gerade eine psychische Krankheit, auch eine Abgrenzung zur Normalität braucht. Wo wir hier sozusagen die Grenze ziehen, das ist nicht so ganz trivial zu beantworten. Das, was für uns auch in der klinischen Praxis wichtig ist, ist, dass wir sozusagen echten Störungscharakter feststellen können. Das heißt, die Symptomatik, die auch bei sozusagen psychisch Gesunden in bestimmtem Ausmaß vorkommen darf, die muss in deutlichem Ausmaß die alltägliche Lebensgestaltung in unterschiedlichen Bereichen beeinträchtigen. Das heißt, sich beispielsweise negativ auswirken auf akademische, auf schulische, auf berufliche Leistungen, ja, muss sich auch in der Freizeit und im sozialen Zusammenleben auswirken. Dann sprechen wir von einer Krankheit.
Wie spiegelt man das auf Social Media wieder? Weil natürlich, man muss es ja auch immer so ein bisschen runterbrechen. Also wie schaffst du das als Content-Creatorin eigentlich so diese Balance zu halten zwischen, ich leiste Aufklärung, ich beschreibe die Symptome, aber ich muss es auch irgendwie so machen, dass es schon klar wird, es ist jetzt eben nichts, was jeder vielleicht mal in einem schlechten Tag oder so hat.
Ich versuche dem irgendwie immer entgegenzutreten, indem ich mich eben wirklich wissenschaftlich informiere, mir verschiedene Studien durchlese, Quellen mit angebe und eben ganz klar auch versuche zu kommunizieren, das ist jetzt gerade meine Empfindung, das ist meine Meinung und guck mal, diese Information lässt sich eben belegen durch irgendwelche Untersuchungen oder das hat eben irgendein Experte, eine Expertin zu dem Thema gesagt. Ich glaube eben durch diese bunte Mischung eben an gefühligen Themen und eben auch wirklich fundierten wissenschaftlichen Infos ist das irgendwie so ein gutes Potpourri an Sachen, ja, was den Menschen da weiterhelfen kann.
Trotzdem stehst du ja da als Person dann auf Instagram zum Beispiel, erzählst eben vor allem dann deine Geschichte. Dabei ist, wie wir gerade gehört haben, ADHS ja so ein Spektrum. Wird man dem als einzelne Influencerin wirklich gerecht? Also diese Personalisierung ist ja generell ein Problem auf Social Media.
Richtig. Also das ist ganz wichtig, was du da ansprichst, denn wie bei so vielen Themen kann man eben sagen, kennst du einen Menschen mit ADHS, kennst du einen Menschen mit ADHS? Und ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Deshalb versuche ich aber auch immer wirklich, ja, so zum Beispiel Nachrichten aus der Community auch zu teilen, andere Aspekte mit reinzunehmen, andere Empfindungen, andere Erlebnisse und das eben so ein bisschen, ja, transparent irgendwie zu machen.
Das hat uns auch überrascht, Feline, weil, was du gerade gesagt hast, Angelina, das sieht der Psychiater Julian Hellmann-Regen von der Berliner Charité total ähnlich. Ich habe ihn nämlich gefragt, was er eigentlich davon hält, dass auf Social Media jetzt so viel aufgeklärt wird, eben über zum Beispiel ADHS, was ja auch sein Fachgebiet ist. Und er hat das eigentlich ziemlich als Chance gesehen.
Ja, trotz der vielen Berichte, die wir in sozialen Medien wahrnehmen, handelt es sich leider beim ADHS im Erwachsenenalter nach wie vor um eine mit vielen Vorurteilen behaftete Erkrankung. Zur Entstigmatisierung beitragende Berichte sind natürlich super, muss man sagen. Und da können Erfahrungsberichte in sozialen Medien einen super Beitrag leisten. Allerdings muss man immer im Hinterkopf behalten, dass natürlich Berichte von einzelnen Personen, die über sich selbst berichten, Grenzen haben. Ja. Am Ende berichten eben Individuen über eine interindividuell doch stark variierende Erkrankung. Ja. Insofern darf man hier nicht auf fachärztliche Abklärung verzichten. Gerade auch dann, wenn Ratschläge zu zum Beispiel bestimmten Medikamenten gemacht werden. Wenn individuelle Reaktionen oder auch Nebenwirkungen von Medikamenten besprochen werden, dann muss man im Hinterkopf behalten, dass es sich hier eben um sozusagen Einzelfallberichte handelt. Ja, ich bin mir aber doch relativ sicher, dass viele, viele Betroffene, die über ihre Erkrankung berichten, sich ihrer Verantwortung und ihrer Rolle durchaus bewusst sind. Also insofern sehe ich hier eher weniger Probleme als eher eine Chance.
Ist das auch so eine Grenze, die du für dich ziehst, Angelina, dass du zum Beispiel sagst, Medikamente, Therapie, das ist dann so ein Bereich, den du rauslässt auf Social Media?
Also ich muss jetzt gerade erstmal sagen, dass mich dieses Zitat irgendwie gerade sehr freut und auch so ein bisschen emotional macht, weil das sehr schön ist, das auch mal so zu hören. Also das irgendwie gerade löst das etwas in mir aus.
Warum ja. Freut dich das? Vielleicht gleich gefragt, weil hörst du, also sozusagen bist du überrascht, dass sozusagen von einem Arzt abgesegnet wird, dass Social Media auch gut ist oder was meinst du?
Es ist eben eine Form der Anerkennung, die für mich eben alles umfasst. Also er spricht eben diese Chancen und diese positive Seite davon an, weist aber gleichzeitig eben auch auf diese Individualität und eben auch auf die Gefahr, dass irgendwas eben verkürzt ist oder dass es eben auch Themen gibt, die man mit Vorsicht quasi kommunizieren sollte, was eben sowas ist wie zum Beispiel medikamentöse Therapie. Also ich versuche eben auch immer klarzumachen, Leute, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychotherapeutin. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die medizinischer, psychologischer Art sind, dann sucht euch da bitte jemanden, der sich damit auskennt, ganz wichtig, und wendet euch eben an diese Person, weil da kann ich euch keine Tipps geben. Das darf ich auch nicht und das möchte ich auch nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich trotzdem immer wieder solche Fragen bekomme, manchmal auch kilometerlange E-Mails. Und aus diesen spricht eben eine große Not oft heraus, eine große, ja, Traurigkeit und wirklich, ja, eine Erfahrung, die eben, wenn man sich das so durchliest, einen wirklich so, ja schon ziemlich berühren. Und das ist eben genau der Punkt. Denn hätten diese Menschen AnsprechpartnerInnen, hätten diese Menschen Möglichkeiten, sich an jemanden zu wenden, eben schnell eine Diagnose zu bekommen oder überhaupt Unterstützung auf diesem Weg, dann müssten sie nicht einer völlig fremden Person auf Instagram eine Nachricht schicken oder eine E-Mail schicken, weil sie so sehr in Not sind, dass sie einfach nicht mehr weiter wissen, an wen sie sich wenden sollen, wann ihnen niemand zuhört und ihnen einfach niemand glaubt. Und ich glaube, das ist der große Knackpunkt und das Problem, das wir haben.
Gerade bei Frauen, ne, dass ADHS viel zu spät oder gar nicht diagnostiziert wird, entdeckt wird. Und andererseits, was wir eben kurz angesprochen hatten, dass Ärztinnen und Ärzte für so Beratungsgespräche mittlerweile oft wirklich wenig Zeit haben, sehr unter Zeitdruck stehen. Vielleicht füllt da auch Social Media so eine Lücke gerade, weil der Wissensdurst ist weiterhin da, die Verzweiflung ist da. Dann informiert man sich eben ja fast schon notgedrungen auf Social Media.
Richtig. Und das ist eben auch der Grund, warum das damals vor allem gerade so während der, sage ich mal, Hochphase von Covid es eben so war, dass sich Menschen, vor allem eben Frauen oder weiblich sozialisierte Personen, vor die Kamera gesetzt haben und gesagt haben, ich sende jetzt einfach mal nach außen, mal sehen, wen es erreicht und wen es interessiert.
Weil das ist interessant, das ist mir auch aufgefallen, dass es fast nur Frauen sind, die also mit besonders vielen Followern, die zu dem Thema informieren.
Richtig.
Auch kein Zufall. Offenbar, genau, viele Frauen, die sich nicht gesehen fühlen oder bisher nicht gesehen gefühlt haben.
Ja, oder die sich sehr gut maskiert haben. Also das ist ja auch etwas, was du ansprichst, Angelina, dieses Phänomen des Masking, dass man eben als Kind oder als Jugendliche im Laufe der Schulzeit so gute Coping-Mechanismen entwickelt hat, dass man die Symptome irgendwie, weiß nicht, sozusagen scheinbar gut handeln konnte. Und dann erst im Erwachsenenalter feststellt, okay, ich pack das jetzt einfach nicht mehr.
Ja, genau. Vielleicht hören wir da direkt von Instagram einen Ton von einer Kollegin von dir, die du sicher kennst, Luna Jazz, über Masking, dieses Phänomen, sagt sie das hier.
Ein Beispiel aus meinem Leben ist, dass ich zu einem Termin nie zu spät komme, sondern immer eher deutlich zu früh, anders als man vielleicht bei ADHS denken würde. Denn bereits als Kind wurde mir wieder und wieder bestätigt, unpünktlich sein ist richtig doof und dafür kriegt man Ärger. Also übe ich Verhaltensweisen ein, die es zu spät kommen verhindern. Ich stelle mehrere Timer, fange stundenlang nichts Neues mehr an, gucke zwanghaft alle paar Minuten auf die Uhr und plane einen utopischen Puffer für den Weg ein. Außenstehende sehen, Lisa kommt immer pünktlich. In meiner eigenen Wahrnehmung bin ich schon Tage vor wichtigen Terminen gehetzt und es kostet mich immense Anstrengung. Masking ist in bestimmten Situationen normal, in den meisten ist es absoluter Stress. Und das kann so weit gehen, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wer man überhaupt ist.
Wobei ich da auch wieder sagen würde, das sind jetzt Geschichten aus dem Leben, in denen sich viele Menschen wiederfinden können. Das sind aber dann ja auch noch lange keine Symptome für ADHS.
Richtig, also da kommt es immer wirklich auf die Menge, auf die Intensität an und ob es eben von bestimmten Lebensphasen, Situationen abhängt oder ob man sich das quasi bis in die früheste Kindheit irgendwie zurückdenken kann, dass es eben immer schon so war. Und das Schwierige oder Problematische eben daran ist, dass sich aus so etwas dann zum Beispiel eine Zwangsstörung entwickeln kann oder eine Angststörung. Und das sind dann eben die Dinge, die ADHS verursachen und Menschen krank machen können, weil sie eben ja so intensiv eintrainiert sind und so krasse Coping-Mechanismen sind, die ja irgendwann gar nicht mehr wegzudenken sind und das Leben eben auch negativ beeinflussen, komplett kontrollieren quasi.
Aber wie würdest du da so die Grenze ziehen zwischen dem, was man so sozusagen normalen Mental Load nennt und dem, was dann einfach schon dieses ADHS-Symptom von man hat super viele Bälle in der Luft und man verrennt sich vielleicht auch ein bisschen oder fängt zu viel gleichzeitig an und beendet nichts. Wo würdest du da so die Grenze ziehen? Weil wenn wir jetzt über ADHS bei erwachsenen Frauen sprechen, dann haben wir ja eben, auch wenn man jetzt sozusagen in diesem Diskurs ist, immer auch dieses Thema mit Care-Arbeit und Mental Load und die Frau, die irgendwie nicht nur an das Geburtstagsgeschenk denkt und an den Turnbeutel und an das gesunde Mittagessen und an ihren eigenen Job und so weiter, wo man ja auch schnell in so eine gehetzte, ja, überarbeitete oder einfach, wo man einfach zu viel um die Ohren hat und auch in so eine Situation kommen kann, 10.000 Dinge gleichzeitig, nichts richtig zu Ende, aber vielleicht eben doch noch kein ADHS.
Genau, also, das ist die Normalität für viele Frauen.
Genau,
einfach.
Das ist sozusagen der Alltag.
Genau, richtig. Also für mich ist es beispielsweise keine Normalität. Ich habe keine Kinder, ich wohne nicht mit irgendjemandem zusammen. Also ich bin in dem Sinne nur für mich verantwortlich und empfinde das eben trotzdem so. Und das eben schon seit ich zurückdenken kann. Das ist ja auch der wichtige Faktor. Gerade also in einer ADHS-Diagnostik geht es ja eben darum, wie lange treten diese Symptome schon auf und wie sehr beeinflussen sie das Leben. Also dieser individuelle Leidensdruck, der dadurch entsteht. Ist das was, wo ich mich drüber aufrege, weil ich vielleicht gerade eh viel um die Ohren habe und das könnte aber in 2 Wochen, in 2 Monaten schon wieder anders aussehen? Oder sind das eben die Art und Weisen, wie ich in jeder Situation damit umgehe und die zu mir wirklich dazu führen können, dass ich komplett, ja, overwhelmed, überstimuliert bin und einen Nervenzusammenbruch kriege und dann eben vielleicht zu so Strategien greife wie einer Beruhigungstablette oder noch einem Gläschen Wein oder Extremsport oder mich irgendwie unter der Decke verkrieche?
Was ja in der Arztpraxis, würde ich sagen, auf keinen Fall passieren wird, aber auf Social Media passiert ganz viel, auch auf deinem Kanal, ist, dass ADHS positiv besetzt wird und eben nicht nur, wie du sagst, eben als Krankheit geframed wird. Schon dein Buch widmest du ja allen wundervoll anders tickenden Gehirnen da draußen. Heißt das, man findet hier vielleicht auch ein Stück weit Selbstakzeptanz oder man kann auf diesem Weg auch Frieden machen mit sich selbst und mit dieser Erkrankung?
Absolut.
Superkräfte. Ja. Du siehst es als Superkraft an.
Ja. Im Teil, genau. Also es geht für mich vor allem um diesen Perspektivwechsel, nicht rein durch eine defizitäre Brille zu schauen. Weil diese Symptome werden natürlich vor allem dadurch ausgelöst, dass ich mich eben in einer Welt befinde, die nicht für mein Gehirn geschaffen ist, sondern sehr ausgelegt ist, auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren. Ich ticke aber in bestimmten Bereichen ein bisschen anders und kriege dann eben ein Leben lang auf dieses Feedback, so nicht, Angelina, du machst das falsch, nicht richtig, dadurch werde ich unsicher, vertraue mir eben selbst nicht, verändere mein Verhalten, irgendwann vielleicht auch meine Persönlichkeit. Und mir ist es eben wichtig zu sagen, das ist ein Teil von Vielfalt. Genauso wie es ganz viele andere Dinge an uns gibt, die vielfältig sind und die diesen Planeten eben bereichern. Und Gehirne können eben auch unterschiedlich sein. Und das ist eben von Anfang an so und müsste eigentlich in allen Lebensbereichen mitgedacht werden, schon von klein auf. Wir vermitteln dann aber oft eben schon Kindern, es gibt nur eine Art und Weise und wenn du so nicht funktionierst, dann ist was nicht mit dir richtig.
Ich bin jetzt noch so bei einem Punkt ein bisschen gedanklich hängen geblieben, was der Doktor eben gesagt hat, der Oberarzt von der Charité, und zwar der Punkt, Vorurteile müssen abgebaut werden zu dem Thema ADHS und die These, auf Social Media passiert das. Kann man das wirklich so sagen? Es ist ja schwer messbar. Und dann gleichzeitig erleben wir ja auch so einen Backlash, einen conservative Backlash, wo ja vor allem viele Männer die Sprecherposition der Frauen ihnen absprechen oder verächtlich machen, gerade wenn sie sich so raustrauen und über mentale Gesundheit sprechen.
Ja, das ist irgendwie typisch, gell? Sobald jetzt Frauen, also ich muss an Endometriose denken, auch eine Krankheit, die sehr viele, also die Menschen mit Uterus betrifft. Und das ist auch so ein Punkt, wo kaum fordern da Menschen mit Uterus ein, dass man mehr über Endometriose spricht, wird es irgendwie quasi zu einem Phantomschmerz irgendwie verklärt. Ja. Und bei ADHS habe ich auch den ähnlichen Eindruck. Kaum sprechen Frauen darüber, dass sie da etwas, wirklich Frauen, die es diagnostiziert haben, dass sie ADHS haben und diese Symptome beschreiben, das eben abgrenzen zu normalem Alltagswahnsinn, kaum machen sie das, wird irgendwie gesagt, nee, komm, verhalt mal einfach mal, irgendwie schalt mal einen Gang runter und mach dir nicht so viel Stress.
Genau, und das ist im Endeffekt das, was den Leidensdruck ansteigen lässt, beziehungsweise was man ja ein Leben lang schon so mitgegeben bekommen hat, dass das, was man eben fühlt, empfindet, wie man es macht, nicht richtig ist, das ist doch normal, stell dich nicht so an, dann musst du dich halt härter anstrengen und dann dieses Gefühl von, bin ich es vielleicht doch einfach nur selber schuld, bin ich irgendwie zu dumm, zu faul, zu undiszipliniert und all diese in Anführungszeichen schönen Dinge, die man sich dann an den Kopf wirft und sich selbst verurteilt. Es ist genau wie ihr sagt, eben dieses ganz typische, wenn ein Thema Aufmerksamkeit bekommt und mehr darüber gesprochen wird, gibt es immer auch diese Gegenseite, die dagegen wettert und das Ganze irgendwie wieder kleinreden will oder eben als, jetzt stellt euch doch mal nicht so an, das ist normal, abstempelt, aber es lohnt sich trotzdem, sich damit zu beschäftigen und ich bekomme eben auch deutliches Feedback auch von Menschen, die eben nicht selber ADHS haben oder eben von Menschen mit ADHS, die von ihrem Umfeld berichten und die sagen, die Menschen werden sensibler, sie gehen sensibler damit um. Diese Aufklärung trägt dazu bei, dass sich wirklich komplette Familienverhältnisse verbessern, dass sich irgendwie Freundschaften intensivieren, dass es vielleicht auch mal bedeutet, dass man von einem Menschen Abschied nimmt oder Abstand nimmt, weil es eben nicht funktioniert, aber es trägt eben dazu bei, dass es Menschen besser geht und dass sie sich Unterstützung suchen und ich glaube, das ist so das Wichtigste und deswegen ist diese Arbeit auch so verdammt, ja, wichtig.
Also hast du den Eindruck, dass du dieses Bild ADHS ist gleich Kindergartenkind Zappelphilipp irgendwie das nicht ruhig sitzen bleiben kann oder im Schulunterricht nicht ruhig sitzen bleiben kann, ein Junge, dass das jetzt wirklich gebrochen wird?
Ja. Also es sind natürlich Baby-Steps, aber ich würde sagen, da hat sich in den letzten Jahren definitiv was getan. Und da ist Social Media im positiven Sinne definitiv schuld dran, mit Schuld dran.
Und was würdest du sagen, in welche Richtung es sich dann bewegt? Also bewegen wir uns in so ein Szenario, wo es immer mehr Diagnosen gibt, auch gerade bei erwachsenen Frauen und vielleicht immer weniger gesundheitliche Aufklärung durch das Fachpersonal selbst, also dass Ärztinnen und Ärzte nicht mehr so die Gatekeeper sind und wir einfach immer mehr schöpfen aus dieser Schwarmintelligenz, aus der Community.
Ja, gerade für diese Zeit der Überbrückung oder eben auch für Menschen, denen es nicht möglich ist, überhaupt eine Diagnose zu bekommen, ist das super hilfreich, weil sie eben niedrigschwellig die Möglichkeit bekommen, aufgeklärt zu werden und sich aber auch mit anderen austauschen können und dann eben auch ja, Ängste abbauen, Vorurteile, die sie vielleicht auch selber haben, abbauen und sich lernen, eben mehr zu akzeptieren und sich dieser Leidensdruck dadurch verringert. Und gleichzeitig sind sie dann eben in so einem klassischen Diagnosesetting eben auch gut vorbereitet. Und ich glaube, dass es auch ganz förderlich und wichtig ist, dass der Mensch, der dann eben irgendwann vor dem Fachpersonal sitzt, auch weiß, was er sie empfindet, worum es geht, woran man es festmacht und eben da auch ein ganz wichtiger ja, Faktor ist, um eben diese Diagnose zu bekommen oder vielleicht auch nicht.
Du hast gerade den Facharzt erwähnt, Angelina, und da musste ich an Julian Hellmann-Regen denken, den wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört haben heute in Was geht, was bleibt, Oberarzt an der Charité. Den habe ich auch gefragt, wie oft er das eigentlich erlebt, dass er Patienten hat, die mit Fehlinformationen kommen, durch Social Media zum Beispiel, bei ihm dann in der Praxis sitzen oder so ganz falsche Vorstellungen haben. Da hat er aber auch positiver reagiert, als ich gedacht habe.
Letztendlich kommen die Patienten ja mit einem Problem. Und da können wir dann mit unserer fachärztlichen Expertise in der Regel jedenfalls weiterhelfen und möglicherweise eine andere Problematik erkennen und dann auch eine störungsspezifische Behandlung empfehlen. Und selbst wenn Patienten jetzt mit Fehlinformationen zu uns kommen und beispielsweise meinen, dass sie jetzt Cannabisblüten auf Rezept bräuchten, weil sie gehört hätten, dass das gegen die Impulsivität helfe oder die Unaufmerksamkeit verbessere, ja, dann klären wir gerne auf. Das ist jedenfalls nicht so, dass die überwiegende Anzahl aller Patienten, die aufmerksam geworden sind durch soziale Medien, dass möglicherweise ein ADS vorliegen könnte, dass die mit Fehlinformationen und negativ beeinflusst zu uns kämen. Das kann ich verneinen, zum Glück.
Ja, da war ich voll überrascht. Ja, total. Das bestätigt ja dich in deiner Arbeit, oder Angelina?
Ja, auf jeden Fall, genau. Also wie schon gerade gesagt vom Experten, ist es ja dann auch die Aufgabe, eben diese Psychoedukation zu machen und die Menschen aufzuklären. Aber ich habe auch genau dieselben Erfahrungen, jetzt nicht aus ärztlicher Perspektive, aber eben so durch das, was mir so gespiegelt wird, dass die Menschen eben oft sehr gut informiert sind und eben wenig Fehlinformationen haben, wenn haben sie halt eher Fragen. Und darüber lohnt es sich zu sprechen und eben auch aufzuklären. Und wenn dann eben diese Kritik laut wird an diesen Inhalten auf Social Media, ich glaube eben, dass das große Problem ist, diese Medienkompetenz, also völlig unabhängig vom Thema, dass wir eben so früh wie möglich lernen müssen, was ist ein guter Inhalt? Wie unterscheidet es sich eben von einer Falschmeldung, von einer Fehlinformation? Woran erkenne ich das? Wer ist der Absender? Was sind die Quellen? Und dass wir das eben völlig unabhängig vom Thema lernen, voneinander zu unterscheiden und zu erkennen. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Immer gut, immer wichtig. Medienkompetenz, stimmt.
Können wir nur zustimmen. Danke dir, Angelina. Angelina Börger alias Kirmes im Kopf, dass du heute bei uns dabei warst, bei Was geht, was bleibt und mit uns über ADHS und soziale Medien gesprochen hast.
Und eine Sache, die definitiv bleibt, ist ADHS, denn es wächst sich nicht aus, noch so ein Mythos.
Und Was geht, was bleibt auch, euer SWR Kultur Podcast, alle zwei Wochen da, wo ihr überall Podcasts hört, mit Feline und mit Christine in dieser Folge. Lasst uns gerne ein paar Sterne oder schickt uns eure Tipps an
kulturpodcast@swr.de. Also wir bleiben, bis dahin.
Bis dahin, ciao.